Manche nutzen das, um Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel Sportler können komplizierte Turmspringfiguren üben ohne Verletzungsrisiko. Musiker können komplizierte Stücke üben. Also es geht um Fähigkeiten. Wir können aber auch soziale Fähigkeiten trainieren, also einen Vortrag zu halten, wenn wir da sehr nervös sind oder andere Dinge, die uns stressen oder nervös machen. Und wir können Dinge machen, die wir im Wachbewusstsein gar nicht machen können, nämlich zum Beispiel fliegen, durch Wände gehen, Verstorbene treffen, die wir sehr vermissen. Da nicht nur zu erlernen, wie ich den Traum beende, sondern wirklich hinzuschauen, was ist das Thema. Wir beleuchten Bereiche unseres Unbewusstseins, holen sie ins Bewusstsein. Und daran wachsen wir. Dadurch werden wir größer und vollständiger.
In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen, Tabea Plötz hier auf dem Berggesundheit Podcast. Tabea Plötz hat eine Praxis für Psychotherapie und integrale Persönlichkeitsentwicklung. Das sind ja auch schon super spannende Themen, aber ich habe Tabea schon vor längerer Zeit zu einem Thema gehört, was ich unbedingt auf dem Podcast haben wollte, und das ist das Thema luzides Träumen. Und dazu werde ich sie heute auf jeden Fall befragen. Und hallo Tabea, wie geht's dir heute Morgen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wo es sich hin entwickelt. Ist ja doch jedes Mal ein bisschen anders, auch wenn ich das Gespräch schon ein paar Mal gemacht habe.
Okay, ja, vielleicht habe ich eine Frage, die dich noch ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und vor allen Dingen, wie du auf das Thema dann Träumen und luzides Träumen gestoßen bist.
Ja, wer ich so bin, du hast mich ja schon vorgestellt, also ich bin Psychotherapeutin, ganz klassisch mit Studium und Ausbildung, und die Träume beschäftigen mich aber schon sehr, sehr viel länger. Ich habe, das war in unserer Familie Tischgespräch, was wir so geträumt haben, und dann gab es den Tag der offenen Tür von dem Gymnasium, auf das ich gehen wollte. Und dort gab es den Raum der Psychologielehrerin, und die hatte eben auch einige Begriffe zum Thema Psychologie und eben auch Träume an der Tafel stehen. Und da wusste ich, oh, das ist meins, das will ich machen. Musste dann noch eine Weile warten, weil es das Fach erst ab der 11. Klasse dann zu belegen gab. Und dann hatte ich es als Unterrichtsfach. Und eigentlich war mir da schon vorher klar, ich will das machen. Also ich will Psychotherapeutin werden, und die Träume waren da lange Begleitung.
Genau. Und da hast du dann so im freudschen Sinne wahrscheinlich viel gemacht?
Ich hatte ein Traumdeutungsbuch geschenkt bekommen, schon ganz früh. Und das war immer ein bisschen blöd. Also diese festgelegte Bedeutung und Deutung der Träume, das fand ich, da kam ich nicht ran und da kam ich nicht weiter. Das hat sich erst sehr viel später entwickelt, dass ich da meinen eigenen Zugang, also nicht so wirklich meinen eigenen Zugang, aber einen für mich funktionierenden Zugang zur Traumdeutung und der Arbeit mit Träumen gefunden habe.
Das heißt, das kommt jetzt so gerade, aber die Freudsche Herangehensweise, also mit diesen Archetypen, die man in den Träumen ja begegnet, die dafür was stehen sollen, Ist dein Ansatz eher, dass es doch individueller ist und verschiedene Symbole dann für jeden was anderes bedeuten können?
Ja, genau. Also es gibt bestimmte Sachen, die sich ziemlich treffsicher allgemeingültig deuten lassen. Beispielsweise Häuser oder Wohnungen stehen meistens für den Träumenden selbst. Mhm. Ja, also da gibt es so allgemeingültige Sachen oder Wege, die sich gabeln, stehen für Entscheidungen oder kleine Wesen, Küken oder Eier stehen für Dinge, die neu sind oder neue Projekte oder so. Mhm. Da gibt's schon so Allgemeingültigkeit, aber ansonsten muss man wirklich schauen, ne? Das rote Auto assoziiert einer mit der Feuerwehr und der andere mit seiner Oma, die so einen roten Flitzer hatte. Und da immer wieder, also da ist unser Unterbewusstsein eben so individualisiert, zumindest in unserer Kultur. Das muss man auch sehen, das ist kulturell abhängig, dass da eine einheitliche Deutung nicht so einfach anzuwenden ist und dann meistens auch den Leuten nicht gerecht wird. Also die haben dann oft das Gefühl, denen wird was übergeholfen, was ihnen gar nicht entspricht. Und da, deswegen bin ich eher im freien Deuten unterwegs. Dann auch wieder in der freudschen Tradition des freien Assoziierens lieber das freie Deuten.
Ja, ich hatte heute Nacht auch einen total verrückten Traum. Vielleicht können wir da noch drauf zu sprechen, weil ich erinnere mich jetzt nicht an jeden, aber so alle 3-4 Nächte nimmt man dann doch was mit. Und der war tatsächlich sehr crazy irgendwie, aber vielleicht später. Vielleicht können wir mal ganz kurz durchgehen. Was passiert überhaupt mit uns, um Rahmen zu schaffen? Was passiert mit uns, wenn wir uns schlafen legen während der Nacht?
Genau. Also Schlaf ist natürlich die Voraussetzung fürs Träumen, wobei wir auch im Halbschlafzustand bereits traumähnliche Bilder erleben. Also beim Einschlafen in den Schlaf hineinkommen, das nennen wir den Hypnagogenzustand, wo sich schon unser Denken verändert. Also es wird assoziativer, bildreicher, es geht in weitere Kreise. Das nutzen auch einige Menschen schon für Erfindungsarbeit zum Beispiel. Und dann durchlaufen wir mehrere Zyklen unterschiedlich tiefer Schlafphasen. Ein so ein Zyklus, sagt man, dauert ungefähr 90 Minuten, wobei die Spanne groß ist. Also man sagt von 60 Minuten bis 2 Stunden ungefähr kann so ein Zyklus dauern, aber im Mittel eben 90 Minuten. Und von denen haben wir dann, je nachdem wie viel Schlaf wir bekommen, eben ungefähr 4 Stück Nacht oder auch mehr. Und am Anfang der Nacht, nach der Einschlafphase, gehen wir relativ schnell in eine Tiefschlafphase. Die ersten beiden Schlafzyklen der Nacht sind geprägt von diesen Tiefschlafphasen, aber zum Ende des Zyklus gehen wir immer wieder in eine leichtere Schlafphase, gehen auch in die REM-Phasen, die sind relativ bekannt, die Rapid Eye Movement-Phasen, und werden dann immer wieder kurz wach, bevor dann der nächste Schlafzyklus anfängt. Dieses Wachwerden kriegen wir nicht unbedingt mit, drehen uns manchmal von der einen auf die andere Seite und schlafen dann weiter. Zum Ende der Nacht hin werden die Schlafphasen flacher, weniger tief und dafür die REM-Phasen länger und ausgeprägter. Und da ist es dann auch leichter, sich an Träume zu erinnern. Auch wenn wir, und das wissen viele nicht, auch in den Tiefschlafphasen und in den Nicht-REM-Phasen, also die zwischen Tiefschlaf- und REM-Phase liegen, träumen. Aber das ist schwieriger, sich zu erinnern.
Genau. Ja, spannend. Also kann ich auch bestätigen, so 2 bis 3 Tiefschlafphasen habe ich nachts. Das kann mir dieser Ring hier, der misst das so ein bisschen, wie genau mag dahingestellt sein. Aber man hat immer so einen Eindruck, ne, wie viel Tiefschlaf war jetzt dabei. Und man merkt es auch, wenn man so Richtung eine Stunde oder ein bisschen mehr Tiefschlaf hatte, dann fühlt man sich am nächsten Tag ganz erholt. Und wenn es eben deutlich weniger ist, dann merkt man auch, okay, da ist jetzt irgendwas nicht so tief gewesen, wie es hätte sein sollen. Und während wir träumen, ist ja normalerweise, sind wir da so ein bisschen oder fühlen uns wie fremdbestimmt. Ne? Da passieren Sachen mit uns, alles Mögliche. Wir machen einfach irgendwas, um das steuern zu können. Könntest du skizzieren, was eben luzides Träumen dagegen ist?
Genau, ne? Du hast es ja schon eingeleitet, dieses Fremdbestimmtsein ist dann teilweise nicht der Fall. Erstmal ist luzides Träumen der Zustand zu erkennen, dass ich gerade träume. Also ich reflektiere mich selbst als gerade träumend. Neurologisch, also im Gehirn können wir das tatsächlich auch erkennen, wenn man Menschen im Schlaf im Traum in ein MRT steckt. Und die, also das finde ich vom Versuchsaufbau schon so grandios. Also erstmal in diesem lauten MRT schlafen können, einen luziden Traum haben und dann signalisieren die Menschen, die Träumenden, den Experimentatoren über Augenbewegungen, also ein Signal, was weiß ich, dreimal nach rechts und dreimal nach links schauen. Jetzt beginnt der luzide Traum. Also die signalisieren, kommunizieren mit den wachen Personen. Und so konnte man feststellen, was im Gehirn anders ist im luziden Traum, nämlich im frontalen, präfrontalen Kortex, also da, wo wir uns an die Stirn fassen. Da ist Aktivität und die ist sonst nicht im Traum. Das heißt, diese Aktivität sagt, ich reflektiere über meinen Zustand und erkenne ihn als träumend. Das ist der Unterschied zu den meisten nicht bewussten Träumen.
Ja, das ist total interessant, dass das also auch so gut beforscht ist. Und also wie hoch der Level an Selbstkontrolle und an Self-Awareness sein muss, damit man eine Augenbewegung geben kann, ohne dass das auch endet. Ne? Also dieser Traum, das ist ja so ein fragiles Konstrukt, wenn man es gerade noch nicht so gut beherrscht. Ja, was kann man im luziden Traum alles erleben? Was für Möglichkeiten hat man, wenn man denn plötzlich im Traum merkt, ich träume hier gerade? Was passiert dann?
Es ist an sich erstmal alles möglich, alles, was wir uns vorstellen können, auch alles, was wir uns wünschen. Für den Anfang bei den meisten ist es erstmal überhaupt der Zustand, diesen Traum aufrechtzuerhalten. Die meisten wachen dann auf. Manche nutzen das auch. Also sie nutzen das zum Beispiel, um Albträume zu beenden. Das ist eine Anwendung. Also ich erkenne, das ist ein Traum. Ich will das hier gerade nicht träumen. Ich wache lieber auf. Das ist eine Anwendungsmöglichkeit. Und dann gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Manche nutzen das, um Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel Sportler können komplizierte Turmspringfiguren üben ohne Verletzungsrisiko. Musiker können komplizierte Stücke üben. Also es geht um Fähigkeiten. Wir können aber auch soziale Fähigkeiten trainieren, also einen Vortrag zu halten, wenn wir da sehr nervös sind oder andere Dinge, die uns stressen oder nervös machen. Oder wir können natürlich Dinge erleben, die wir im Wachbewusstsein nicht erleben können. Zum Beispiel, wenn wir Einschränkungen haben, wenn wir eine Gehbehinderung haben, können wir wieder mit Leichtigkeit gehen. Und wir können Dinge machen, die wir im Wachbewusstsein gar nicht machen können, nämlich zum Beispiel fliegen, durch Wände gehen, Verstorbene treffen, die wir sehr vermissen, und uns aber auch eben überhaupt mit dem Bewusstsein beschäftigen, also mit dem, wie funktioniert Bewusstsein, was gibt es außerhalb der Wachrealität noch an Welten zu entdecken. Und das lässt sich alles im luziden Traum erforschen.
Also da kommen mir einen ganzen Haufen von Fragen schon, aber vielleicht kannst du dich noch an deinen ersten luziden Traum erinnern? Ich weiß noch, bei mir war das so, dass ich irgendwo gelesen hatte, man soll versuchen, seine Hände halt anzuschauen, während man träumt, und dass dieses Ich-Gefühl dadurch sehr verstärkt wird. Und ich weiß, als das so kam, das war so ein unglaubliches Gefühl von, oh wow, so ein Empowerment, ne? So, wow, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Kontrolle und Power? Und bei mir war das immer das Fliegen, ne? Also ich bin dann immer direkt aufgestiegen und dadurch, habe mir die Gegend angeguckt und über Wälder und Felder und der Sonne entgegen und habe das immer so genutzt. Aber kannst du dich noch an deinen ersten luziden Traum erinnern?
Inhaltlich nicht. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich dachte, ach krass, das geht ja wirklich. Also es war völlig euphorisch. Ich träume gerade, wie geil. Und dann war er, glaube ich, aber auch schon zu Ende. Also ich weiß nicht mehr, wie ich es entdeckt habe. Ich weiß nur, dass es bei mir tatsächlich in der ersten Nacht geklappt hat. Also ich habe, da war ich Anfang 20 schon im Studium, habe ich Out of Body gelesen von William Buhlmann. Da ging es eigentlich um die außerkörperlichen Erfahrungen. Aber eben eine der Übungen hat dazu geführt, dass ich direkt mit dieser Übung in der ersten Nacht einen luziden Traum hatte. Und da war ich dann, super, das ist so einfach und das funktioniert. Und da war ich einfach euphorisch und begeistert.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt und das ist auch eine Parallele, denn ich habe auch mich mit Astralprojektion viel beschäftigt, so auch während des Studiums. War das nicht so wichtig, ob man jetzt 6 oder 7 oder 8 Stunden schläft, deswegen hatte ich da irgendwie Muße für. Und bin auch über diesen Wunsch, Astralprojektionen durchzuführen, eben zum luziden Träumen gekommen, weil das irgendwie besser funktioniert hat. Kannst du da kurz die Unterschiede zwischen Astralprojektion und luzidem Träumen uns erklären?
Also genau, für mich ist es auch so, ich würde tatsächlich noch Astralprojektion und außerkörperliche Erfahrung nochmal trennen. Also das wird in der Literatur sehr, sehr unterschiedlich verwendet, die Begriffe. Astralreisen oder Astralprojektionen sind Erfahrungen, die wir in mehr oder weniger tiefen Trance-Zuständen machen können, wo wir eben entweder geführt oder frei eine geistige Welt besuchen. Das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, wie wir sie in Rückführungssitzungen machen. Also wenn wir in ein früheres Leben zurückgeführt werden, ist das eine Art von Astralreise oder Astralprojektion. Und die außerkörperliche Erfahrung ist eben tatsächlich das Verlassen des physischen Körpers, wo ich aber erstmal zumeist in der Nähe meines physischen Körpers bin und meine Umwelt ähnlich wahrnehme. Also da sind auch zum Beispiel Experimente möglich gewesen, wo Menschen ihren Körper verlassen haben und geschaut haben, was hat der Experimentator im Nebenraum auf einen Zettel geschrieben.
Mhm. Was der Robert Monroe, ne, kommt einem
da. Genau, Robert Monroe, da einer der großen Pioniere, der das sehr detailliert erforscht hat. Und das zeigt eben, das wäre zum Beispiel in der Astralreise nicht möglich, sondern einer der wesentlichen Unterschiede zur außerkörperlichen Erfahrung und auch zum Träumen, dass ich mich sozusagen nah an der physikalischen Ebene bewege. Ja. Vielfach ist in der außerkörperlichen Erfahrung auch das Sehen noch nicht so ausgeprägt. Also viele sehen erstmal nichts, das müssen sie üben. Sie verlassen zwar den Körper, aber sind sich völlig klar über ihre Position, aber sehen nichts. Während ja Träume oder Astralreisen sehr stark von visueller Wahrnehmung geprägt sind, bei den meisten. Ein Unterschied ist auch noch, dass luzide Träumer nicht von ihren Haustieren zum Beispiel wahrgenommen werden, während auf Außerkörperlichkeit Haustiere meistens reagieren. Also sie nehmen unseren, hier wird jetzt die Begrifflichkeit wieder schwierig. Was nehmen die Tiere wahr? Man spricht dann vom Astralkörper, aber es ist die außerkörperliche Erfahrung und nicht die Astralprojektion. Es ist so ein bisschen knifflig. Also man wird von Tieren wahrgenommen, man kann die physikalische Umwelt wahrnehmen.
Also das ist genau mit den Begrifflichkeiten genau das, weil die Astralprojektion hatte ich genau das, was du jetzt als außerkörperliche Erfahrung beschreibst, irgendwie abgespeichert. Und das hat auch ein paar Mal geklappt und das war ganz lustig, denn manchmal hatte man das Gefühl, man ist jetzt so im normalen Schlafzimmer. Und dann gab es aber auch Phasen, wo dann so Traumelemente da so reingekommen sind, ne? Wo man hinterher gesagt hat, okay, das ist aber jetzt gar nicht im Schlafzimmer gewesen. Oder ich bin dann oft durchs Fenster auf die Kreuzung und da war es dann irgendwie schon Dämmerlicht, aber es war dann mitten in der Nacht, als ich tatsächlich aufgewacht bin. Also so Elemente, die dann so nicht ganz mit der physischen Realität so übereingestimmt haben. Von daher gibt es ja wahrscheinlich auch so einen graduellen Übergang zur Traumebene, oder? Wie siehst du das?
Ja, ganz genau. Also die physikalische Realität auf der Astralebene, wenn wir unseren Körper verlassen, ist ein bisschen verschieden von der, wie wir sie im Wachbewusstsein erleben. Also das können so Nuancen wie Tageszeit sein oder wie Farben oder Dinge sind umgestellt, Möbel sind umgestellt oder so. Mhm. Genau. Ja. Was aber auch noch ein Unterschied ist, die beiden Erfahrungen unterscheiden sich in unserer, wie wir sie beeinflussen können, also in der Beeinflussbarkeit. Der luzide Traum, den kann ich sehr gut beeinflussen. Da habe ich mit einiger Übung volle Beeinflussbarkeit. Mhm. Bei der Astralreise oder außerkörperlichen Erfahrung habe ich die nicht. Da betrete ich also eben eine Welt, auf die ich nicht Einfluss habe. Ich kann also keinen der physischen Gegenstände verschieben zum Beispiel oder einen Lichtschalter bedienen. Das geht eben nicht.
Es ist, als wenn man selber feinstofflicher wäre und durch die Dinge eher durchgleitet, ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja, und ein Unterschied ist auch noch die Frage nach Begegnungen. Also Traumfiguren sind meistens Projektionen meines Verstandes. Wohingegen Wesenheiten, die mir in der außerkörperlichen Erfahrung begegnen, tatsächlich ja andere, von mir verschiedene Entitäten sind, mit denen dann eben auch ein anderer Austausch möglich ist. Wobei es das eben auch im luziden Traum schon gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Verstorbenen begegne, dann begegne ich tatsächlich deren Essenz und kann mich auch austauschen. Ja, wohingegen, also da kann ich auch im luziden Traum erkennen, ist das jetzt eine Begegnung oder ist das eine Traumfigur?
Ja, das finde ich total interessant. Woher weiß man das, dass das also wirklich die Essenz der Verstorbenen sind, im Gegensatz zu Projektionen des eigenen Unterbewussten?
Du merkst es meistens an der Kommunikation und am Austausch. Also du kannst ja mal probieren, einer Traumfigur in die Augen zu schauen oder ihr bestimmte spezifische Fragen zu stellen. Du wirst von der Traumfigur keine passende Antwort erhalten. Also sie werden immer ausweichen, das gar nicht auf dich reagieren, gar nicht auf dich eingehen, Blickkontakt ist nicht möglich. Das merkst du dann in der Begegnung mit der verstorbenen Person zum Beispiel, dass das eben geht. Also Blickkontakt, dass sie auf dich eingehen, auf Fragen eingehen, dass die Interaktion einfach mehr ist, wie wir sie auch im Wachbewusstsein kennen.
Ja, super interessant. Und eine unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten, die man dann hat. Wie ist deine Erfahrung? Kann das jeder lernen oder sind bestimmte Personenkreise dafür ja begabter als andere?
Ja, Begabung gibt es da definitiv. Ja, also es gibt Menschen, für die das spontan ohne jede Übung erleben, und auch manche, die jede Nacht luzide träumen oder sogar permanent. Die sind dann meistens auch im Wachbewusstsein begabt für so feinsinnige Sachen. Ja, also die haben dann oft eine hellseherische Begabung oder eine ganz ausgeprägte Intuition. Also die wissen, wer zur Tür reinkommt, bevor sie die Person sehen. So, ne? Prinzipiell kann es jeder lernen. Weil jetzt mal so von einer gesunden erwachsenen Person ausgehend. Für Kinder ist es meistens leichter. Wie es jetzt für Menschen mit geistigen Behinderungen oder besonderen neurologischen Veranlagungen aussieht, was weiß ich, eine autistische Erkrankung zum Beispiel, kann ich nicht genau sagen. Ja. Aber sonst ist es für jeden erlernbar, für den einen mit mehr, für den anderen mit weniger Aufwand.
Gibt es da so so ein, zwei Methoden, die du mal so kurz nennen könntest, wie man sowas oder die Chancen erhöht, sowas herbeizuführen?
Ja, auf jeden Fall. Das bekannteste ist die kritische Bewusstseinsprüfung. Das heißt, ich überprüfe regelmäßig im Wachen meinen Zustand. Ich frage mich, träume ich gerade oder bin ich wach? Das muss ich wirklich kritisch machen, weil wenn ich es einfach beantworte, ja, natürlich bin ich wach, dann werde ich mir die Antwort auch im Traum geben. Das heißt, wenn ich mir dann im Traum die Frage stelle, träume ich gerade oder bin ich wach? Ja, natürlich bin ich wach. Und dann habe ich die Chance verpasst, den Traum zu erkennen. Das ist so ganz kurz gefasst die kritische Bewusstseinsprüfung. Was überprüft man? Man kann alles überprüfen. Ne? Ein Klassiker ist Schrift zu lesen, also hinzuschauen, zu lesen, wegzuschauen, wieder hinzuschauen. Steht immer noch das Gleiche da? Oder verändert sich die Schrift? Verwischen die Buchstaben, wandeln die sich, ja. Oder die Nase zu halten, die Luft anhalten, ist ein Klassiker, der bei mir auch sehr gut funktioniert. Also ich erkenne, wenn ich zum Beispiel im Traum unter Wasser bin und feststelle, ich kann atmen, dann weiß ich, dann muss es ein Traum sein. Oder in die Luft springen und erwarten, dass man schwebt. Und im Wachbewusstsein merkst du, die Schwerkraft funktioniert sofort. Also so physikalische Besonderheiten kann man da eben testen. Genau. Eine andere Methode ist das bewusste Einschlafen. Also ich bleibe wach und bewusst, während ich einschlafe. Das ist für viele ziemlich knifflig, aber das ist etwas, was man aus der Meditation sehr gut ableiten kann. Da üben wir uns ja, unser Bewusstsein ganz konzentriert auf einen Punkt zu halten. Das machen wir dann auch beim Einschlafen. Das heißt, ich bleibe wach und bewusst und ich erkenne, jetzt verändern sich die Bilder, jetzt beginnt das Traumgeschehen, aber ich bleibe wach und bewusst. Das wäre so eine zweite Herangehensweise.
So, der Körper schläft um einen herum ein, aber das Bewusstsein bleibt irgendwo da.
Ganz genau.
Ja, interessant. Ich habe irgendwann in dem Buch gelesen, man sollte sich auf irgendwie das Kehlchakra und sich das dann irgendwie in einer bestimmten Farbe vorstellen, dass das auch dieses Bewusstsein, was dann im luziden Traum dann zutage tritt, irgendwie fördern soll. Aber das sind dann so eher so esoterischere Methoden, ne? Wahrscheinlich gibt es da ziemlich viel.
Derlei gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ja. Was macht man letztlich, wenn man sich aufs Kehlchakra konzentriert? Man bleibt fokussiert auf einen Punkt. Da kannst du jeden beliebigen Punkt wählen. Es gibt auch manche, die sich eine Lotusblüte visualisieren oder die den ganzen Körper abwandern wie so ein Scanner und dann wieder von oben anfangen. Also einfach einen Punkt, wo die Aufmerksamkeit drauf verweilt.
Und ja, die nächste Frage, die sich so ein bisschen anschließt, ist, und wir hatten es auch schon so ein bisschen angerissen, ist, wo sind wir dann, wenn wir diesen luziden Traum haben? Was ist da deine Theorie oder gibt es da Erkenntnisse? Also ist es eine Welt, die objektive und subjektive Eigenschaften hat? Sind wir außerhalb des Körpers, sind wir innerhalb des Körpers? Ist das überhaupt nicht relevant? Sind wir beides gleichzeitig? Wie kann man sich das vorstellen?
Sowohl als auch. Also in der integralen Theorie, da können wir die ja gleich mal noch ein bisschen reinziehen, werden drei Hauptzustände unterschieden. Das Manifeste, also unsere wachbewusste Welt, die wir physikalisch anfassen können. Das Subtile oder Feinstoffliche, die feinstofflichen Welten. Das Kausale, dann die Leerheit, in der keine Form mehr enthalten ist. Und die subtilen, die feinstofflichen Welten, lassen sich auch nochmal wie in Schichten unterteilen. Und es gibt Schichten, die sind sehr nah dran an der manifesten Welt. Und es gibt Schichten, die sind sehr weit entfernt. Die Schichten, die nah dran sind, die sind auch noch wie im Austausch mit der manifesten Welt. Also ein Beispiel, dass wir den Wecker in unseren Traum integrieren und dann halt träumen, dass das Telefon klingelt, zum Beispiel. Also da findet ein Austausch zwischen manifest und subtil statt. Oder eben auch inhaltlich, dass wir, was weiß ich, am nächsten Tag einen wichtigen Termin haben und eben träumen, diesen zu versäumen. Da sind wir also auch inhaltlich nah dran. Und das kann aber auch sehr, sehr weit weggehen. Und je weiter es weggeht, je weiter es rausgeht aus dem, vom Manifesten, umso weniger spielt unser Körper eine Rolle. Umso weniger Verbindung haben wir dazu, umso weniger traumartig wird auch das Erleben. Also die Geschichtenhaftigkeit, die ist sehr an unsere Psyche gebunden, also an unser Unbewusstes, was eben mit mentalen Bildern arbeitet. Ja, also letztlich sind wir, und damit deswegen nannte Freud ja auch die Träume den Königsweg zum Unbewussten. Ja? Also wir sind in unseren Träumen, in unserem Unbewussten oder Unterbewusstsein unterwegs sozusagen und können das aber auch verlassen, also diese individuelle Welt verlassen und hinausgehen in einen Kosmos der Möglichkeiten.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ist denn deiner Ansicht nach die Traumsymbolik, die wir in einem unbewussten Traum haben und die wir in einem luziden Traum erleben, also wenn uns da Figuren begegnen, die wir jetzt nicht bewusst herbeigerufen haben, ist das ähnlich oder ist es zum Teil ganz anders?
Das würde ich ein Stück weit abhängig machen von demjenigen, der träumt und von dessen Unterbewusstsein. Also meine Erfahrung ist die, wer sich sehr viel schon mit sich selber, mit Schattenarbeit, mit Psychotherapie, mit Innenschau auseinandergesetzt hat, dessen Träume werden auch weniger verschlüsselt. Also da wird die Metaphorik schwächer. Ja, eine starke Metaphorik, also sehr abstraktes Träumen, deutet noch auf starke Schutzmechanismen des Unterbewusstseins hin. Also auch im luziden Traum werden die Bilder und die Botschaften mit der Zeit klarer. Je stärker ich mich schon mit mir selber auseinandergesetzt habe, habe ich noch viele Schattenthemen, nutzt das Unterbewusstsein stärkere Verschlüsselung.
Also jetzt kann ich ja vielleicht meinen Traum von letzte Nacht hier kurz anbringen. Deine Meinung dazu interessiert mich natürlich, wobei ich schon die ganze Zeit selber am Überlegen bin, was es mir sagen wollte. Und das war, dass ich so in der Situation war, wo ich meiner inneren Stimme mehr folgen wollte. Und dann auch mal so ein bisschen in mich gegangen bin und dann ging das so los wie so eine Art Channeling, dass da wirklich so Stimmen rauskamen und das mündete aber dann, dass es so ein bisschen unheimlich wurde, dass so ein Fauchen, so wie so ein Hexenfluchen irgendwie so eine Stimme rauskam, die mir so gar nicht gut gefiel und fand das dann auch unangenehm, bin dabei aufgewacht und dann war das von meinem Sohn, der hatte so ein bisschen die Nase verstopft und der hat dann so Geräusche gemacht, die das dann eben so ausgefüllt haben, ne? So der Klassiker. Aber irgendwas hat es ja mit meinem Inneren zu tun, was da nach draußen irgendwie drängt, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja. Vor allem mit dieser Frage, was gefällt dir da nicht? Was gefällt dir da nicht an dem, was da rauskommen möchte? Ne? Also es geht ja da um Ablehnung oder Akzeptanz als Thema. Ne? Also mein Selbstausdruck, wie klinge ich, was teile ich mit, was zeige ich von mir nach außen? Und dann, wie gut kann ich das annehmen, dass das eben auch in mir ist und zu mir gehört?
Ja, definitiv auch so eine Thematik, die so, seitdem ich so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit bin, natürlich auch Teil meines Lebens ist, ne? Die da mit Sicherheit auch Raum einnimmt und auch mich unterbewusst natürlich beschäftigt. Von daher sind die Träume natürlich ein spannender Weg auch für Persönlichkeitswachstum. So ein Szenario, was viele Leute dazu bringt, vielleicht so einen Teilaspekt von luziden Träumen eben zu lernen, sind natürlich die Albträume, ne? Die du eben auch schon angesprochen hattest, wo man dann vielleicht lernt, okay, wenn es so schlimm ist, dann kann ich mich selbst so zum Aufwachen irgendwie bringen, ne? Oder ich kann das Ganze so beenden. Und was ich immer schon spannend fand beim Thema Albträume, ist, dass ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, in einer bestimmten Phase ihrer Kindheit oder Jugend einen wiederkehrenden Albtraum hatten, unter anderem auch ich. Und bei mir war das so, ich bin so in so ein Hotel gegangen und mit dem Aufzug in die oberste Etage gefahren, bin im Stockwerk ganz oben ausgestiegen und da gab es im Prinzip nur ein großes Bett in dem Zimmer. Und ich bin in dieses Bett eingestiegen und unter der Bettdecke war immer so ein wildes Tier und das so was Wolfsartiges, so was Wildes. Und hat mich dann in Panik versetzt und dann bin ich aus dem Fenster gesprungen und der Traum endete dann irgendwann. Und dieser Traum kam immer wieder und so habe ich das auch schon von ganz vielen Leuten gehört, ne, die mit irgendeiner ja, unheimlichen Wesenheit da konfrontiert werden. Und ich habe dazu auch verschiedene Theorien gehört. Mich würde interessieren, kennst du dieses Phänomen und was steckt für dich dahinter?
Das ist sehr, sehr typisch. Also gerade Albträume sind typisch für Wiederholungen. Nicht nur, also es gibt auch nicht beängstigende Träume, die sich in der einen oder anderen Form wiederholen. Und die sind Ausdruck unseres Unbewussten. Da gibt es also etwas, was uns sehr beschäftigt und was sich deswegen immer wieder meldet. Und das lohnt sich anzuschauen. Also es lohnt sich auch, da nicht nur zu erlernen, wie ich den Traum beende, sondern wirklich hinzuschauen, was ist das Thema? Also dann im Wachbewussten sich mit dieser Angst zu konfrontieren, beziehungsweise auch im Traum sich mit dieser Angst zu konfrontieren. Also zu schauen, ich laufe nicht weg, sondern ich drehe mich um und stelle mich dem und spreche mit dem Monster oder dem wilden Tier oder dem, was mich verfolgt und so ängstigt. Das ist natürlich sehr herausfordernd. Das kann man gerne erstmal mit Begleitung auch im Wachen üben, ja, wo man sich immer wieder bewusst macht, ich sitze jetzt hier in meinem Sessel, mir kann hier gerade nichts passieren. Aber sich eben zu konfrontieren, da kann man auch Aufstellungsarbeit toll für nutzen, dass man also dem Monster, dem wilden Tier oder dem, was mich so ängstigt, einen Platz zuweist und dann mal damit ins Gespräch geht und fragt, was willst du mir sagen, wofür stehst du, was ist dein Hintergrund? Da kann man sehr, sehr viel lernen. Gerade eben über sich, kann Themen auflösen, manchmal Traumatisierungen, die dahinter liegen. Und meistens, wenn es erkannt wird, also wenn das Wesen als solches in seiner Funktion oder in seiner Botschaft erkannt und gehört wird, verliert es seine Notwendigkeit und kann sich auflösen und dann kann der Traum auch aufhören, wiederzukehren.
Dann ein Aspekt von einem selbst, den man sich in irgendeiner Weise dann stellen sollte und von dem man lernen kann. Ne? Das ist
Ja. Unsere Träume sind immer Aspekte von uns selbst. Ne? Sie sind Ausdruck aus unserem Unbewussten, aus unserer Psyche. Und uns damit zu beschäftigen, heißt, wir beleuchten Bereiche unseres Unbewusstseins, holen sie ins Bewusstsein und daran wachsen wir. Dadurch werden wir größer und vollständiger.
Ja, im Prinzip ist das so ein bisschen, da wo ich auch den Bogen dann spannen wollte zum Schluss ist so dieses, was kann die Beschäftigung mit Träumen, auch das luzide Träumen vielleicht als Tool für unser Persönlichkeitswachstum und damit auch im Großen dann für das ja, positive Voranschreiten der Menschheit, für ein spirituelles Heranreifen der Menschen irgendwo leisten?
Das eine, was es leistet, ist ja erstmal schon mal die Beschäftigung damit. Ja, also ich muss, um luzide zu träumen, bewusster werden. Und das leistet es ja auch für mich im Wachbewusstsein. Also ich werde mir meiner selbst bewusst, ich werde präsenter. Und dann werde ich aber auch natürlich im Wachen meiner Handlungen und allem, was ich tue, mir bewusst und hinterfrage mich. Ja? Hinterfrage mein Konsumverhalten zum Beispiel oder meine Begegnung, meine Kommunikation, wie will ich mit anderen interagieren. Also allein diese Erhöhung der Bewusstheit bringt mich in der Persönlichkeitsentwicklung voran, hilft aber natürlich auch der Gesamtmenschheit. Ja? Jeder Einzelne, der bewusster wird, trägt zur Bewusstwerdung der Gesamtheit bei. Und im Spezifischen lerne ich natürlich ganz viel über mich, über mein Unbewusstes. Beispielsweise, ich fliege auch sehr häufig im luziden Traum und weiß aber, sobald ich daran zweifle, dass ich fliegen kann, sinke ich ab. Mhm. Ja, also ich muss mir dann auch beim Fliegen immer wieder sagen, doch, ich weiß, wie es geht, ich kann das. Und sobald der Kritiker kommt, ja, fliegen geht doch aber nicht, du bist doch viel zu schwer, zack, sinke ich ab. Und das ist was ich über mich lernen kann. Ne? Also ich brauche für manche Dinge ein gutes Zutrauen in mich selbst. Sobald ich mich anzweifle, wird's zäh, wird's schwergängig. Also das ist jetzt was ich auch aus einem nicht-luziden Traum hätte lernen können, aber im luziden Traum wird's mir dann 1:1 übersetzt. Sobald ich mein Zutrauen habe, geht auch das Fliegen. Ja. Und ich kann natürlich ganz heilsame Erfahrungen machen. Das heißt, heilsame Begegnungen und aber auch so ganz ja, lichtvolle Erfahrungen. Also, dass ich eintauche in ein Heillicht zum Beispiel. Manche visualisieren das in verschiedenen Weisen. Also, manche visualisieren das tatsächlich auch wie eine Operation oder wie eine Unterweisung, wie eine Schule. Mir wird etwas beigebracht. Manche einfach als Licht, als Heilstrom, der bis in meine tiefsten Schichten vordringt und, wer das erlebt hat, das ist jetzt natürlich schwierig für diejenigen vorzustellen, die das nicht kennen, aber wer das erlebt hat, weiß unmittelbar, dass es wirksam ist. Ja, also fühlt es auch hinterher, fühlt die Bedeutsamkeit der Erfahrung.
Ja, also diese unglaubliche Freude alleine, dass wenn das funktioniert, so, das ist was man im Wachbewusstsein doch, also die einen oder anderen vielleicht häufig erleben, aber so als normaler Erwachsener vielleicht nicht ganz so in der Intensität. Von daher ist es wirklich eine sehr, sehr lohnende Erfahrung auf ganz vielen Ebenen. Hast du den Eindruck, dass es die Erholsamkeit des Schlafes irgendwie negativ tangiert, oder ist es so, dass du sagst, nee, das merkt man nicht. Man fühlt sich trotzdem gut erholt, auch wenn man da nachts unterwegs ist, bewusst.
Also, wir sind ja unterwegs nachts sozusagen, ob wir es mitbekommen oder nicht. Ja, also der Schlaf, die Schlaftiefe, Schlafqualität ist davon weniger beeinträchtigt, höchstens manchmal von so Hilfsmitteln. Es gibt verschiedene Kräuter, es gibt verschiedene Aromen oder manche sagen auch Käsesorten, bestimmten Käsesorten nach, dass sie die Traumerinnerung verbessern. Und all diese Zusätze, die das machen, ist zumindest meine Erfahrung, machen das bei mir darüber, dass sie den Schlaf flacher machen. Mhm. Also ich habe mehr Traumerinnerung, weil ich flacheren Schlaf habe.
Okay.
Es ist leichter, sich in den flacheren Schlafphasen an Träume zu erinnern. Und da fühle ich mich dann auch weniger erholt. Da habe ich dann wirklich den Eindruck, die ganze Nacht wild geträumt zu haben. Das heißt, da war scheinbar die Tiefschlafphasen etwas gestörter oder kürzer. Das kann ich jetzt gerade nicht belegen. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob das erforscht ist, ob diese Hilfsmittel und Substanzen den Schlaf verschlechtern. Wofür man es weiß, ist Alkohol, definitiv. Ja. Also viele sagen auch, nach dem Alkohol kann ich gut einschlafen. Ja, das mag sein, aber es stört definitiv die Tiefschlafphasen und macht die wirklich wichtigen der Schlaf ist unheimlich wichtig für viele Prozesse zunichte.
Ja, das kann ich bestätigen. Auch da habe ich den Ring zum Messen. Ne? Und wenn man dann doch mal das eine oder andere Glas mehr getrunken hat, dann merkt man, der Ruhepuls sinkt später ab, der geht auch nicht so weit runter und man kommt einfach auch nicht so in diese Tiefschlafphasen rein. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch wirklich beschrieben hast, dass du mal auch bewusst diese Tiefschlafphasen erlebt hast, ne? Und dann auch wirklich dieses reine regenerative, aber eben kein Traumempfinden hattest. Ne?
Genau. Genau, also ich habe, aber das war wirklich, da habe ich intensivst meditiert. Da war ich beim Vipassana, das ist ein Schweigeretreat über 10 Tage mit 12 Stunden wirklich sitzen am Tag und meditieren. Und ansonsten natürlich auch permanent achtsam, also auch die Mahlzeiten werden achtsam eingenommen. Oder wenn man draußen über den Hof geht, geht man in völliger Achtsamkeit, ganz in sich versunken. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich die gesamte Nacht bewusst war. Also wir können auch im Tiefschlaf gewahr sein. Und das verändert sich schon sehr. Das ist schon das Traumerleben, rückt in sehr weite Ferne. Und es ist viel Stille, viel Klarheit. Eine sehr spannende Erfahrung. Aber für mich im Alltag nicht herstellbar. Es gibt andere, die können das, aber ich glaube mit viel Meditation.
Klingt auf jeden Fall wahnsinnig interessant, das mal so wirklich bewusst mitzubekommen. Mhm. Total interessant. Ja, und du hast es eben auch angesprochen, eben, dass man wieder mehr lernt, durch luzide Träume in diese Seelenbilderwelten, in diese rechte Gehirnhälfte, in den weiblichen Pol eben zu kommen. Und ja, daran krankt es ja so ein bisschen auch in der Gesellschaft, ne, dass eben dieses männliche, rationale, strukturierte eben doch ein bisschen überrepräsent ist. Ne?
An vielen Stellen, ja, genau. Da ist natürlich auch wieder die integrale Theorie ganz spannend mit den Spiral Dynamics zu erkennen, welche Entwicklungsstufen stecken dahinter? Also an welcher Stelle unserer Entwicklung ist die Ratio so stark betont und wie finden wir da wieder zurück, das Gesamte zu integrieren? Mhm. Da gibt es auch noch eine sehr spannende Methode, weil du gerade von den Gehirnhälften sprachst. Ich finde das, was der Bartosz Werner beschrieben hat, er hat ein Buch geschrieben, Transzendentes Träumen. Er kam da sehr aus der Richtung, seine Albträume zu bewältigen und zu bearbeiten. Und der hat als Methode das Pendel im Kopf entwickelt. Also man visualisiert oder stellt sich ein Pendel vor, was zwischen den beiden Ohren hin und her schwingt innerhalb des Kopfes. Man kann es auch von vorne nach hinten sich vorstellen, also so, dass es immer zwischen den Augen die Stirn berührt. Mhm. Und das ist wirklich eine tolle Methode für mehr Bewusstheit, auch für luzides Träumen, weil es eben die beiden Gehirnhälften miteinander kommunizieren lässt. Das macht man auch über binaurale Beats, das ist auch noch ein Hilfsmittel für luzides Träumen. Oder die EMDR, also eine sehr bekannte Methode zur Traumabearbeitung, also mit den Augen.
Den kreisenden Augen.
Nur noch, also man geht nach links und rechts. Also
keine Landeskarte mehr? Ich habe das mit der liegenden 8 gelernt. Ist das mittlerweile?
Okay. Ja. Nee, klassisch ist eigentlich nach links und rechts gucken.
Okay. Also Scheibenwischer.
Genau, Scheibenwischer oder das Pendel, was man früher, dem man mit den Augen folgte. Oder alles, also man kann sich auch abwechselnd auf die Schultern klopfen mit überkreuzten Armen. Mhm. Also das sind alles Methoden, die eben unserem Gehirn wieder helfen, linke Seite, rechte Seite ineinander zu kommunizieren.
Mhm. Das sollte jetzt auch nicht heißen, dass jetzt der eine Pol unterdrückt ist und deswegen jetzt über den anderen gehen sollte, sondern eben diese Balance, ne, diese Harmonie wiederherzustellen.
Ganz genau. Ganz genau.
Ja, sehr schön. Das sind ganz tolle Gedanken. Finde ich super spannend. Und ich glaube, an dieser Stelle ist einigermaßen rund, wenn du nicht irgendwie jetzt im Gespräch dir was aufgefallen ist, wo du sagst, darauf muss ich jetzt nochmal eingehen, das muss ich noch abschließend klären.
Also es gibt sicher viele Stellen, wo man tiefer reingehen kann, also noch mehr Methoden, vielleicht noch eine Buchempfehlung, die ich gerne gebe, Träume, was du träumen willst. Laberge und Reingold sind die Autoren. Ganz viele Methoden drin. Ja, also das oder überhaupt für Menschen, die anfangen wollen, ist natürlich erstmal so diese Idee, überhaupt sich an ihre Träume zu erinnern. Also einfach die Beschäftigung mit dem Thema. Träume aufschreiben oder ganz für den Anfang, lass dir Träume von anderen erzählen, wenn du dich gar nicht erinnern kannst. Ja, lass dir erstmal einen Traum erzählen, dass dein System mitbekommt, Träume sind irgendwie interessant, okay, werde ich mal Energie hineingeben, mich auch an meine Träume zu erinnern. Ja, das ist ja für viele so eine Einstiegshürde, sich überhaupt an Träume zu erinnern. Beschäftigt euch mit dem Thema, lest ein Buch, hört so einen Podcast wie diesen, schaut bei YouTube, da gibt es auch nette Kanäle, die da Infos zu geben. Also einfach sich damit beschäftigen. Man braucht keine Angst zu haben. Ich hatte mal eine Interviewanfrage, da ging es um die Gefahren des luziden Träumens und ich sehe tatsächlich keine Gefahren, weil wir haben ja eine erhöhte Steuerungsfähigkeit. Ja, dadurch, dass wir uns reflektieren können, sind wir bewusster und können ja jederzeit das abbrechen. Beziehungsweise ich hatte auch mal jemanden, der hatte so die Sorge, er könnte mit dem luziden Träumen nicht wieder aufhören, wenn er einmal damit angefangen hat. Also er meinte so, naja, aber dann beraube ich doch meinem Gehirn die Möglichkeit, sich zu regulieren, also diese psychischen Verarbeitungs- und Reinigungsprozesse, wie ich auch so meinte, du keine Sorge, ne, wenn man mal anfängt, hat man vielleicht mal so ein paar Sekunden Klarheit, das ist nicht, dass man ab sofort die ganze Nacht nur noch luzide träumt, also keine Angst, probiert es aus, das ist ein spannendes Feld.
Da fällt mir dieser Film Inception ein, ne? Der ist jetzt auch schon was älter, aber damals im Kino ein Riesending gewesen und da ging es ja auch darum, ne, dass man mithilfe von bestimmten Methoden oder ich glaube auch Technik dann irgendwie in sein Unterbewusstes reinkommt und da Dinge machen kann und da haben sie ja hinterher auch mit den Gefahren so ein bisschen, glaube ich, gespielt, dass man dann da irgendwie bleibt und dann im Grunde genommen im Koma der Körper liegt, ne?
Ja, nein,
genau. Die Gefahr gibt es nicht.
Nein, es ist eher knifflig, überhaupt in den luziden Traum zu kommen oder ihn zu erhalten, als nicht wieder rauszukommen.
Ja, kann ich bestätigen.
Genau. Ähnlich ist ja auch bei der außerkörperlichen Erfahrung.
Und die Leute, die jetzt sagen, ich träume überhaupt nichts, das ist nicht so, ne? Wir träumen alle und wir brauchen ja auch die Träume, ne? Sonst wird unser
Gehirn können uns nur nicht erinnern. Das ist die korrekte Aussage, ne? Also ich kann mich nicht an meine Träume erinnern. Kann gut sein. Also tatsächlich sogar ein Drittel der Bevölkerung sagt, man kann sich nicht regelmäßig an ihre Träume erinnern. Mhm. Und wir träumen aber immer.
Ja, das stimmt. Und vielleicht hast du Lust, noch was zu erzählen. Deine Praxis, wo findet man dich im Internet, wenn man jetzt irgendwie mit dir zusammenarbeiten möchte an bestimmten Problemen, Fragestellungen in seinem Leben? Und vielleicht kannst du auch noch mal eine Sekunde was über das Buch, was ansteht, bei dir erzählen, worüber wir am Anfang gesprochen hatten.
Genau, also ich bin mit meiner Praxis in Leipzig tätig. Ich kann aber, wir haben ja alle geübt, auch Online-Sitzungen zu machen. Das biete ich natürlich auch vermehrt an. Wer da jetzt Fragen hat, besonders gerne beschäftige ich mich mit einem zum Thema Bewusstsein, also Meditation, aber eben auch Spiritualität, das ist so ein Steckenpferd von mir und eben vor dem Hintergrund der integralen Theorie und zu diesem Hintergrund integrale Psychotherapie, also eine Anwendung der integralen Theorie auf das Feld der Psychotherapie, hat mein Kollege ja bereits vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, also der Wolf-Mirko Weinreich hat integrale Psychotherapie als Buch geschrieben und aktuell überarbeiten wir es vollkommen. Also es wird eigentlich ein neues Buch, hat aber noch den gleichen Titel, Integrale Psychotherapie, also eine Anwendung. Genau, und das soll hoffentlich ganz bald rauskommen, aber wir sind da beide auch sehr gründlich und versteigen uns dann manchmal auch in, und die Facette ist noch interessant und das kann man noch klarer rausstellen. Also da sind wir auch ein bisschen perfektionistisch und sitzen deswegen schon eine ganze Weile daran. Aber es soll hoffentlich bald rauskommen.
Ja, total spannende Themen. Also ich bin ja noch auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen und Partnern zum Thema Spiral Dynamics, integrale Theorie, wie du sagst, oder auch transpersonale Psychologie. Hast du ja auch was mitgemacht, glaube ich, ne?
Das interessiert mich auf jeden Fall, aber ich habe keine tiefergehende Ausbildung, beziehungsweise es ist halt verhältnismäßig selten in der alltäglichen Psychotherapiepraxis.
Da das ist so Stanislav Grof und so, ne? Das sind ganz genau. Spannende Felder auf jeden Fall. Ja, von daher, spannende Themen, spannende Interessen und ich denke oder ich hoffe, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen und gehört und möchte dich an dieser Stelle auch wieder in deinen Tag entlassen und dir ganz viel Freude damit wünschen und dir nochmal danken für das Gespräch, was wir geführt haben. Vielen Dank.
Ja, ich sage auch vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Danke, Tabea. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.